Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Am Mikrofon begrüßt Sie Silja Schultheis. Zunächst die Nachrichten. Das Europäische Parlament hat am Mittwoch die Aufnahme von 10 neuen Mitgliedstaaten, darunter die Tschechische Republik, in die Europäische Union gebilligt. In namentlichen Abstimmungen stimmten die Abgeordneten dem Beitritt jedes einzelnen Landes mit großer Mehrheit zu. Nur weniger als 5% lehnten alle Anträge ab. Am meisten Gegenstimmen erhielt Tschechien, dessen Beitritt 39 von 565 Abgeordneten ablehnten. Es wurde kritisiert, dass Prag sich bisher nicht klar von den Dekreten zur Vertreibung der Deutschen nach dem Krieg distanziert habe. Vor der Abstimmung war in Straßburg der Vizepremier der tschechischen Regierung, Petr Mareš, mit Abgeordneten der Europäischen Volkspartei zusammengekommen, um deren Stimmen zu werben. Die Mehrheit ihrer Mitglieder reagierte darauf positiv. Die Abgeordneten der bayerischen CSU teilten Mareš hingegen mit, dass sie an ihrer Entscheidung, gegen die Aufnahme Tschechiens zu votieren, nichts ändern wollten. Der tschechische Premier Wladimir Spidler wird UNO-Generalsekretär Kofi Annan in einem persönlichen Brief darüber informieren, dass die tschechische Regierung beabsichtigt, ein Feldlazarett der tschechischen Armee an den Persischen Golf zu entsenden. Mit diesem Brief und der daraufhin erhofften Anforderung von Seiten der UNO, ein solches Lazarett für die bevorstehende humanitäre Hilfe im Irak einzuplanen, will der Ministerpräsident offensichtlich den Entscheidungsprozess im Prager Parlament beschleunigen. Sowohl das Abgeordnetenhaus als auch der Senat wollen über die Entsendung des Feldlazaretts aller Voraussicht nach erst am 17. April verhandeln. Das Militärlazarett könnte somit frühestens am 18. April in die Krisenregion entsandt werden. Das amerikanische Verteidigungsministerium hat sich am Dienstag bereit erklärt, einen Teil der Ausgaben für die Entsendung des Militärfeldlazaretts an den Persischen Golf zu tragen. Darüber informierte heute der tschechische Vizeverteidigungsminister Jan Vanja. Über die genaue Summe müsse noch verhandelt werden. Die Tschechische Republik rechne aber mit 10 Millionen Dollar. Das sind 3/5 der Gesamtkosten für einen halbjährigen Einsatz des tschechischen Feldlazaretts. Auf Ersuchen der Regierungsparteien hat heute um 14 Uhr eine außerordentliche Sitzung des Abgeordnetenhauses begonnen, die ausschließlich dem Rundfunk- und Fernsehrat gelten soll. Diesen hatte Premier Wladimir Spidler vor einer Woche auf Empfehlung der Abgeordneten abberufen. Das tschechische Abgeordnetenhaus hat heute in erster Lesung für eine Gesetzesnovelle über den diesjährigen Haushalt gestimmt. Sie sieht eine Erhöhung des Haushaltsdefizits um umgerechnet 354 Millionen Euro vor. Eben diesen Betrag muss die Tschechische Republik laut einem internationalen Schiedsgericht an die amerikanische Gesellschaft CMI bezahlen, die den tschechischen Staat wegen mangelnden Investorenschutzes verklagt hatte. Das tschechische Kabinett wartet nun auf das für den 15. Mai angekündigte Ergebnis des Berufungsverfahrens. Soweit die Meldungen. Durch das weitere Programm von Radio Prag begleitet Sie nun Jitka Mladková.
Tagesecho.
Seit einigen Tagen wird in Tschechien über die Entsendung eines Feldlazaretts in den Irak diskutiert. Das Lazarett ist zum Transport bereit, man wartet aber auf eine politische Entscheidung. Im südböhmischen Lette bei Písek wurde am Dienstag aus Anlass des Internationalen Tages der Roma bei einer Gedenkstunde derjenigen gedacht, die während des Zweiten Weltkrieges hier in einem Konzentrationslager interniert waren. Das sind zwei Hauptthemen des heutigen Tagesechos. Außerdem haben wir auch einen Tipp für einen Ausstellungsbesuch für Sie vorbereitet. Die Diskussionen über das Wann und Wie der Entsendung eines tschechischen Feldlazaretts in den Irak erhitzt hierzulande derzeit die politischen Gemüter. Hören Sie mehr von Gerald Schubert.
Politische Entscheidungen sind manchmal auch Entscheidungen zwischen Grundsätzen, die einander im konkreten Anlassfall scheinbar oder tatsächlich irgendwo widersprechen. Dass die solchen Entscheidungen vorangehenden Diskussionen dann manchmal recht heftig ausfallen, das ist klar und das ist auch gut so. Keinesfalls aber muss dies heißen, dass damit automatisch einer der beiden Grundsätze falsch ist und man daher all jenen, die an ihm festhalten, objektives Versagen vorwerfen kann. Politik ist keine Mathematik. In der gegenwärtigen Diskussion über die Entsendung eines tschechischen Feldlazaretts in den Irak findet man ein gutes Beispiel vor für eine solche Debatte, die sich nicht nur am eigentlichen Gegenstand, sondern darüber hinaus auch gleich an der Frage prinzipieller Kriterien politischer Ordnung entzündet. Im Klartext lautet diese Frage: Worin besteht für die außenpolitische Agenda eines Landes der höhere politisch-moralische Wert? In der Einbettung in internationale Strukturen und ihre zweifellos noch zu stärkenden Rechtsnormen oder in der konsequenten Umsetzung dessen, was was man dem eigenen Wertekatalog entsprechend für richtig hält. Genau diese Debatte läuft in Tschechien im Grunde genommen seit Beginn der Irak-Krise, nur hat sie sich anfangs weitgehend in Diskussionen über diverse Solidaritätsadressen an die USA erschöpft. Jetzt gibt es jedoch einen viel konkreteren Aufhänger, eben die Entsendung des Feldlazaretts. Premierminister Wladimir Spidla, in sensiblen Fragen traditionell ein Verfechter der multinationalen Koordination, hatte zunächst gemeint, man solle die Vereinten Nationen um einen offiziellen Standpunkt ersuchen. Es ist nämlich noch gar nicht so klar, unter welchem Mandat die tschechischen Ärzte und das SIBI begleitende Personal eigentlich in die Krisenregion geschickt werden sollen. Prompt wurde Spidla von jenen, die das Feldlazarett lieber heute als morgen im Irak sehen wollen, Entscheidungsschwäche vor. Mittlerweile hat die Regierung das Parlament ersucht, sich möglichst rasch mit der strittigen Frage zu beschäftigen und eine gesetzliche Grundlage für die Entsendung des Lazaretts zu schaffen. Das Abgeordnetenhaus wird die Debatte vielleicht noch diese Woche auf die Tagesordnung setzen. Der Senat wird sich am 17. April damit beschäftigen. Senatsvorsitzender Petr Pitard meinte dazu im Gespräch mit Radio Prag:
Nepředpokládám výraznější opozici, ale předpokládám, že se tam bude o tom důkladně mluvit.
Ich erwarte keine größere Opposition, aber ich erwarte, dass man darüber gründlich diskutieren wird. Die Sache ist natürlich sensibel. Immer wieder wird die Frage aufgeworfen, auf welcher Seite wir stehen. Wenn es aber um dieses Krankenhaus geht, dann stehen wir in jedem Fall auf der Seite der Opfer. Das ist unstrittig und unumkehrbar. Und ich glaube, dass wir letztlich keine Schwierigkeiten haben, dem Regierungsentwurf zuzustimmen.
To je nesporné, nevyvratitelné a já myslím, že by nám nemělo dělat potíže s tím souhlasit.
Was aber bleiben wird, das ist der Nachgeschmack der teilweise erhitzt geführten Diskussion zwischen Mandat und souveräner Entscheidung. Das Abwägen verschiedener Aspekte muss jedoch nicht immer gleich Entscheidungsschwäche bedeuten. Humanitäre Gründe können letztlich ebenso als Alibi für politisches Handeln dienen wie die Berufung auf internationale Strukturen. Und die Debatte darüber ist letztlich nur allzu natürlich.
Am 8. April wurde auch in der Tschechischen Republik der Internationale Tag der Roma begangen. Dies war auch ein Anlass dazu, dass in Leti bei Písek ein orthodoxes Kreuz geweiht wurde. Dagmar Keberlova berichtet. In Leti bei Písek stand im Zweiten Weltkrieg eines der zwei tschechischen Konzentrationslager für Roma, in dem viele Angehörige dieses Volkes gestorben sind. Am Dienstag wurde hier ein orthodoxes Kreuz aufgestellt und eingeweiht und gleichzeitig wurde für die Gestorbenen eine Messe gehalten. Mehr dazu vom Rutko Kavčinski, einem Vertreter von Romanischen Kongress, der dort anwesend war.
Ja, zunächst einmal eine sehr wichtige historischer Moment gewesen, weil die Überlebenden der orthodoxen Kirche, zu der über 80% der Roma gehören, und wir hier als Roma zusammen einen Gottesdienst abgehalten haben mit der Einweihung eines Kreuzes. Und es ist ein sehr berührender Moment, gerade zum Jahrestag des Roma-Tages.
David Dudáš, der erste tschechische orthodoxe Roma-Priester aus Rokycany, sagte zu der Idee, dieses Kreuz aufzustellen, Folgendes.
Die Idee haben wir seit vielen Jahren gehabt. Allein seit 1989 wurden 30 Roma in Tschechien getötet. Es wiederholt sich eine Art von Genozid. Die Tendenzen des Nazismus, Roma zu töten, bleiben lebendig. Daraus hat sich die Idee, hier ein Kreuz aufzustellen und für die Toten zu beten, ergeben.
Die Gedenkstätte in Leti ist seit Jahren ein umstrittenes Thema, weil an der Stelle des ehemaligen KZs jetzt ein Schweinestall steht. Eine weitere umstrittene Sache war nun bezüglich der Tatsache zu hören, dass die meisten Roma, die in Leti gestorben sind, katholischen Glaubens waren. Rutko Kavčinski meint dazu.
Zunächst einmal muss man sagen, ich bin selbst Katholik. Es geht um einen Gottesdienst. Es gibt einen Gott aus der katholischen, orthodoxen und evangelischen Kirche. Es ist eine Kirche, wenn man so will. Aber was viel schlimmer ist, ist, dass hier ein Schweinestall ist. Und das sind Schweine, die hier weggehören. Die Frage ist nicht, welches Kreuz hier steht, die Frage ist, warum hier ein Schweinestall ist. Ein Volk und ein Staat, was die Toten nicht anerkennt, kann auch mit den Lebenden nicht richtig umgehen. Und das ist ein tschechisches Konzentrationslager gewesen, das darf man nicht vergessen, es war ja kein deutsches Konzentrationslager. Also es ist kein großer Unterschied gewesen zwischen der tschechoslowakischen damals, sogenannten Zigeunerpolitik und dem deutschen Faschismus. Es ist irgendwo eine ja, ein, für mich jedenfalls aus meiner Sicht heraus, ein fortführendes Faschismus, ein legitimierendes Faschismus, wenn man diese Gedenkstätten entweiht, indem man Schweineställe drauf baut.
Ein Beweis mehr dafür, dass Latin niemand so richtig interessiert ist, dass über die Einweihung des orthodoxen Kreuzes nicht einmal die tschechische Nachrichtenagentur ČTK berichtet hat.
Eine traurige Nachricht ist diese Tage aus München eingetroffen. Im Alter von 75 Jahren ist dort am 7. April der Historiker Ferdinand Seib gestorben. Der folgende Beitrag von Marketa Maurova gilt dieser bedeutenden Persönlichkeit der Geschichtswissenschaft sowie der tschechisch-deutschen Verständigung.
Auch den tschechischen Lesern ist der Historiker, der emeritierte Professor für Medievistik der Ruhr-Universität Bochum und der langjährige Vorsitzende der Bohemistik-Forschungsstätte Collegium Carolinum in München gut bekannt. Glanz und Irren des Mittelalters, Deutschland und die Tschechen, beziehungsweise Karl der Vierte, ein Kaiser in Europa, sind nur einige der Bücher dieses aus Nordböhmen stammenden deutschen Historikers, die ins Tschechische übersetzt wurden. Im Dienste der Verständigung zwischen Tschechen und Deutschen war er in der bilateralen Historikerkommission tätig. Für seine wissenschaftlichen Leistungen fand er hierzulande auch offizielle Anerkennung, und zwar durch die Verleihung der Goldenen Palatsky-Medaille der Akademie der Wissenschaften, des Ehrendoktortitels der Prager Karls-Universität sowie des Verdienstordens der Tschechischen Republik. Über Ferdinand Seib habe ich mit seinem tschechischen Kollegen und Freund Professor Jan Kšen gesprochen.
Sie haben mehrere Jahre lang zusammen in der tschechisch-deutschen Historikerkommission gearbeitet. Darf ich Sie um eine persönliche Erinnerung an Ferdinand Seib bitten?
Mit Ferdinand Seib verbindet sich bei mir ein Spruch. Die Kommission ist keine Fußballmannschaft. Man kann auch eigene Tore schießen. Und da würde ich sagen, es war und es bleibt als still der Arbeiterkommission, und Ferdinand Seib hatte an diesem Arbeitsstil wirklich einen großen Anteil.
Es wird sein Beitrag zur tschechisch-deutschen Verständigung hervorgehoben. Glauben Sie, dass dieser Beitrag vor allem im Rahmen dieser Kommission zu sehen ist oder in seinen Büchern, seinen Schriften?
Natürlich muss ich sagen, besonders in seinen Schriften, das ist eine große Anzahl der Schriften, die wichtigsten sind in der tschechischen Sprache erschienen, das ist schon Signal einer hohen Schätzung. Und natürlich, das hatte Einfluss auch auf die Arbeit der Kommission, an der er von Anfang an wirklich aktiv in jeder Sitzung aktiv teilgenommen hat.
Ferdinand Seib gilt als einer der engagiersten und fundiersten Vermittler böhmischer Geschichte für deutsche Leser. Worin sehen Sie den wichtigsten Beitrag seiner Interpretation der böhmischen Geschichte für die Tschechen?
Also ich muss zuerst sagen, dass Ferdinand Seib ein großer Medievist war, ein hervorragender Kenner der mitteleuropäischen Geschichte überhaupt, Europas überhaupt. Seine Arbeiten über die böhmische Geschichte waren ein Teil seiner Forschungen über europäischen Mittelalter. Sein Beitrag für die böhmische Geschichte war besonders die hussitische Zeit. Das war also Paradethema von Ferdinand Seib, und seine Konzeption inspirierte auch die tschechische Geschichtswissenschaft. Was ich immer schätze, war die Einreihung der böhmischen Geschichte in die europäische Geschichte. Das war meiner Meinung nach der größte Beitrag von Ferdinand Seib. Und zweitens, Ferdinand Seib war ein großer Stilist. Seib konnte also Geschichte als Literatur schreiben. Und drittens, seine Invention, historische Invention, war wirklich groß, überdurchschnittlich neu und groß. Es tut mir so leid, muss ich sagen, bis in die letzte Weile glaubte ich, dass er aus dem Krankenhaus wieder nach Hause kommt. Leider ist es nicht der Fall.
In der nächsten Zeit soll in Prag der erste ökologische Kindergarten entstehen. Das Projekt wurde von der Internationalen Gesellschaft für Umwelterziehung und Umweltaufklärung initiiert. Dieter Bayerowa berichtet.
1994 hat sich in Prag die Internationale Gesellschaft für Umwelterziehung und Umweltaufklärung e.V., IGU, gegründet, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, für eine Zusammenarbeit im Bereich der Umweltbildung in Mittel- und Osteuropa zu wirken. Inzwischen zählt die Gesellschaft 30 ökologische Organisationen aus Deutschland, Tschechien, Polen, der Slowakei und Belgien zu ihren Mitgliedern. In letzter Zeit hat sich der Verein vorgenommen, in Europa ein Netzwerk für ökologische Kindergärten aufzubauen. Denn gerade im frühen Alter kann Menschen die Liebe und Pflicht zur Bewahrung der Natur nahegebracht werden. Neben der ökologischen Außengestaltung geht es dabei auch um die Weiterbildung der Erzieherinnen und um die Erstellung von didaktischem Material. Auch in Prag soll in nächster Zukunft ein solcher Kindergarten entstehen. Zu Beginn des Projekts wurde eine Studie entwickelt, inwieweit ein Interesse an Umweltbildung in tschechischen Kindergärten besteht. Die Gesellschaft hat 100 positive Rückmeldungen bekommen. Diplombiologe Bernd Schlag, Projektmitarbeiter der IGU, erklärt das Vorhaben.
Wir haben jetzt vor, also gemeinsam mit dem Umweltzentrum der Stadt Prag, Holz auf Tour, einen ökologischen Kindergarten aufzubauen. Wir wollen gemeinsam mit der Forschungsstelle für Frei- und Spielraumplanung den Kindergarten ökologisch gestalten. Das heißt, ein Schwerpunkt liegt auf dem Außengelände und ein weiterer Schwerpunkt dann auf pädagogische Betreuung und Materialien.
Doch was kann man sich unter einem ökologischen Kindergarten vorstellen? Auch dafür hält Bernd Schlag eine Antwort bereit.
So ein ökologischer Kindergarten ist im Gegensatz zu einem konventionellen sehr vielfältig gestaltet. Und zwar haben wir zum Beispiel dort Elemente aus der Natur. Wir modellieren zum Beispiel dort Flüsse aus Sand und Kies. Wir machen kleine Hügel, wir machen kleine Wasserflächen, Matschflächen. Wir pflanzen Büsche an, wo sich die Kinder verstecken können. Dann haben wir auch vor, Hochbeete zu machen, wo die Kinder also ihr eigenes Gemüse anbauen. Komposthaufen, wo die Kinder sehen können, was sich in der Erde alles bewegt. Also wir machen das sehr vielfältig und wollen, dass die Kinder eben dort ihre Fantasie entwickeln können.
Finanzielle Unterstützung bekommt das Projekt von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt sowie vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds. Die tschechische Umweltorganisation GAIA unterstützt es ebenfalls. In dem Dreiländereck Polen, Tschechien und Deutschland ist in jedem der Länder schon ein ökologischer Kindergarten entstanden.
Und das war's im heutigen Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Bleiben Sie dran, in unserem Programm geht es gleich weiter.
Wirtschaftsnachrichten werden häufig bestimmt von der Sichtweise des Managements der Unternehmen. In der heutigen und in der kommenden Ausgabe des Wirtschaftsmagazines möchten wir bewusst eine andere Perspektive wählen. Im Mittelpunkt dieser beiden Sendungen wird die Arbeit des Dachverbandes der Gewerkschaften in der Tschechischen Republik, der Česko-Moravská Konfederace odborových svazů, ČMKOS, stehen. Ein Grund für diese besondere Aufmerksamkeit ist der bevorstehende 10. Kongress des Europäischen Gewerkschaftsbundes, ETUC, der Ende Mai in Prag stattfinden wird und damit erstmals in einem Beitrittsland der bevorstehenden Osterweiterung der EU. Unser Gesprächspartner zur Entwicklung und zu den aktuellen Problemen der Gewerkschaftsarbeit in Tschechien ist dabei der Vizepräsident der Böhmisch-Mährischen Konföderation der Gewerkschaften, Herr Magister Zdeněk Málek. Am Mikrofon in Prag begrüßt Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, Jürgen Siebeck.
The Czech Moravian Confederation of Trade Unions by now has got.
Die Böhmisch-Mährische Konföderation der Gewerkschaften hat heute etwa 800.000 Mitglieder. Diese Mitglieder gehören den Betriebsgewerkschaften an und durch sie den zurzeit 34 einzelnen Branchengewerkschaften, die die eigentlichen Mitglieder unserer Konföderation sind. Diese branchenorientierten Einzelgewerkschaften haben sich auf freiwilliger Basis zur Konföderation ČMKOS zusammengeschlossen. Die wichtigsten Einzelgewerkschaften sind die Metallgewerkschaft mit etwa 300.000 Mitgliedern und die Lehrergewerkschaft. Die Konföderation
Union hat die Aufgabe, allseitig vereinbarte Aktivitäten zu koordinieren und als Plattform für den Meinungsaustausch zu dienen. Daneben übernehmen wir für die Branchengewerkschaften auch bestimmte Dienstleistungen. Die eigentliche Macht liegt also weiterhin bei den Einzelgewerkschaften. Wir sind der größte und bedeutendste Gewerkschaftsbund in der Tschechischen Republik und als solcher auch der wichtigste Gesprächspartner der Regierung und der Arbeitgeberverbände.
So Vizepräsident Malek vom GMKOS zur aktuellen Stärke der tschechischen Gewerkschaftskonföderation. Etwa 30% aller tschechischen Arbeitnehmer werden durch den Verband vertreten. Daneben gibt es noch kleinere gewerkschaftliche Gruppen, zum Beispiel die christlichen Gewerkschaften. Sehr deutlich grenzt Vizepräsident Malek aber die Arbeit des in der Wendezeit 1989-90 entstandenen Gewerkschaftsbundes GMKOS von der unter kommunistischer Zeit vorhandenen Pseudo-Gewerkschaft ab.
Historisch unterschied sich die Rolle der früheren Gewerkschaften in unserem Lande natürlich völlig von dem, was GMKOS macht. Wir wurden als Folge der Ereignisse des Jahres 1989 gegründet. Insbesondere möchte ich hier das Massaker an etwa 500 Studenten in Prag nennen, das zum Aufruf zu einem Generalstreik führte, gerichtet damals nicht gegen die Arbeitgeber, sondern gegen das Regime. Aus den sogenannten Streikkomitees der Kräfte, die gegen das alte Regime gerichtet waren, entwickelte sich Schritt für Schritt parallel neben dem alten Gewerkschaftsverband eine neue Gewerkschaftsbewegung. Diese führte 1990 ihren ersten Kongress durch und wurde dann nach der Teilung der Tschechoslowakei zur GMKOS.
Der Neuanfang werde nicht nur sichtbar in den neuen Führungskräften und einer veränderten Mitgliederstruktur. Vor allem in der Arbeit und in den grundlegenden Zielen unterscheide sich der jetzige Dachverband deutlich von der Einheitsgewerkschaft früherer Zeiten, betont Vizepräsident Malek.
Our main objectives, of course, are to fight.
Unsere Hauptziele sind natürlich, für die gleichen Anliegen zu kämpfen wie unsere Partnerorganisationen in der Europäischen Union, zu kämpfen für die Rechte der Gewerkschaften, für die wirtschaftlichen und sozialen Rechte und Interessen unserer Mitglieder und der Arbeitnehmer. Dies alles angesichts der Globalisierung, angesichts der sich zurzeit in den europäischen Wirtschaften vollziehenden technischen und organisatorischen Veränderungen und natürlich auch angesichts des bevorstehenden Beitritts zur Europäischen Union.
Als Beispiele der konkreten Einzelziele des Programmes 2002 bis 2006 und der Tätigkeitsfelder des tschechischen Gewerkschaftsverbandes führt Vizepräsident Malek an.
Arbeit, ich meine Beschäftigung, ist unsere wichtigste Priorität und das geht Hand in Hand mit dem Gesundheitsschutz und der Sicherheit am Arbeitsplatz, den anderen Prioritäten unseres Programmes. Für beide Bereiche haben wir unsere Konzepte. Im Bereich der Beschäftigung sind wir voll eingebunden in verschiedene europäische Strategien zur Beschäftigung und zur sozialen Eingliederung und zum Kampf gegen Armut. Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz sind zurzeit in der Tschechischen Republik in der Diskussion. Wir haben unsere Experten für diese Sachbereiche und diese sind auch aktiv in den verschiedensten Arbeitsgruppen und technischen Ausschüssen auf europäischer und internationaler Gewerkschaftsebene, sodass wir einen guten Überblick über die Situation in ganz Europa haben.
Andere wichtige Arbeitsfelder des tschechischen Gewerkschaftsbundes sind die Programme zur Gleichberechtigung der Frauen in der Arbeitswelt. Hier hat man entsprechende Strukturen in der GMKOS geschaffen, damit Frauen auch stärker im Entscheidungsprozess der Wirtschaft vertreten werden. Ähnliches gilt für die jungen Arbeitnehmer. Im Gewerkschaftsbund gibt es eine spezielle Organisationsform, den Rat der jungen Gewerkschaftler, eine besonders aktive Gruppierung, die auch sehr gut auf regionaler Ebene über die Grenzen hinweg mit ähnlichen Gruppen des Deutschen Gewerkschaftsbundes zusammenarbeitet. Vizepräsident Malek verweist zudem allgemein auf die gute Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung, die seit 1990 Hilfestellungen leiste. Für tschechische Arbeitnehmer bringe die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft eine Reihe weiterer Vorteile.
Wir stellen unseren Mitgliedern kostenlos Rechtshilfe zur Verfügung. Unsere Anwälte haben schon viele Fälle unserer Mitglieder vor den Gerichten erfolgreich ausgefochten. Dank der regionalen Struktur der Gewerkschaftsorganisation stehen diese Dienste den Mitgliedern vor Ort zur Verfügung. Insbesondere in Zeiten steigender Arbeitslosigkeit in bestimmten Regionen trauen sich manche aus Furcht vor dem völligen Verlust ihres Arbeitsplatzes nicht mehr, ihre gewerkschaftlichen Rechte zu vertreten.
verteidigen. Durch unsere Angebote können wir soziale Ungerechtigkeit und persönliche Problemfälle verhindern oder mindern. Daneben bieten wir den Mitgliedern ein breit gefächertes Angebot an Bildungs- und Fortbildungsveranstaltungen in unserer gewerkschaftseigenen Schule oder auch direkt vor Ort in den einzelnen Betrieben. Und natürlich arbeiten wir stetig an der Verbesserung der Arbeitsbedingungen, nicht zuletzt auch durch Reformen im Arbeitsrecht.
Der Gewerkschaftsbund nimmt für sich auch ein allgemeinpolitisches Mandat in Anspruch, wenn es um die Durchsetzung oder die Verteidigung von wesentlichen demokratischen Freiheiten oder bürgerlichen Grundrechten geht, was sich schon aus der Entstehungsgeschichte des Jahres 1989 ergibt. Deshalb ist der Gewerkschaftsbund auch im Blick auf den Irakkrieg mit Resolutionen, kurzfristigen Arbeitsniederlegungen, Manifestationen politischer Einflussnahme oder anderen Aktionen tätig geworden. Ein Ausdruck internationaler Solidarität, ähnlich der großen Solidaritätsaktion, mit denen die Gewerkschaften im letzten Jahr den Betroffenen der Hochwasserkatastrophe im eigenen Lande zur Seite gestanden haben.
Ich denke, dass unsere Mitgliedschaft versucht, zusammen mit den Branchen und unserer Konföderation ihr Bestes zu geben, um die Veränderungen zu beherrschen, die in unserem Lande vor sich gehen, mit all den Problemen und Schwächen, die wir haben, weil wir erst 13 Jahre alt sind.
Soweit zunächst einmal Vizepräsident Malek vom tschechischen Gewerkschaftsbund GMKOS und soweit auch das heutige Wirtschaftsmagazin. In 2 Wochen werden wir eine Bilanz der Privatisierung aus Gewerkschaftssicht ziehen, über die Erfahrungen der dreiseitigen Kooperation im Rat für Wirtschaft und Soziales, über die internationale Zusammenarbeit und über die aktuellen Probleme und Chancen der Gewerkschaftsarbeit in Tschechien hören. Bis dahin verabschiedet sich von Ihnen aus Prag Jürgen Siebeck.
Und damit sind wir, liebe Freunde, am Ende dieser Sendung angelangt. Im Namen aller, die Sie für Sie vorbereitet haben, verabschiedet sich am Mikrofon Jitka Matková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13 hodin 30 minut na frekvenci 21.